Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist. Ich danke dir, dass du gut bist und treu und voller Gnade. Und ich bitte dich, segne auch jetzt diese Momente, wenn wir dein Wort betrachten, dass du selbst auch groß gemacht wirst in unserer Mitte. Ja, Herr Jesus, dass du strahlen darfst und dass wir auf dich blicken, dass wir auch gestärkt in die neue Woche gehen dürfen, in dir, durch deinen Heiligen Geist, Herr. Mach du lebendig, was du lebendig machen willst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, was bedeutet die Glückseligkeit der Barmherzigen? Das ist also heute das Thema. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die sehr alt ist. Soweit ich weiß, über 1600 Jahre alt. Also nicht ganz so alt wie das Neue Testament, aber es kommt dem nahe. Und die Geschichte geht sinngemäß so. Also damals, da gab es einen alten Mönch, der war bekannt dafür, dass er aus innerer Überzeugung keinen Wein trank. Also er rührte nie einen Tropfen Alkohol an. Das kam nicht in die Tüte. Aber dann eines heißen Tages ging er durch die Wüste. Und da begegnete er, wie das früher noch etwas üblicher als jetzt in Europa war, eine Räuberbande. Und diese Räuber, die waren gerade sehr beschäftigt, sich am Wein zu berauschen. Und der Anführer der Bande, er sah diesen Mönch und erkannte ihn auch, also er wusste, wer das war. Und er wusste auch, dass er kein Wein trank. Aber der Bandit, er sah auch, dass der alte Mann sehr erschöpft und sehr müde war von seiner Wanderung. Auf seine Weise hatte der Räuber doch irgendwie Mitleid mit dem Mönch. Und er füllte deshalb einen Becher Wein und zeigte mit seinem Schwert auf dem erschöpften alten Mann und sagte, wenn du diesen Becher nicht trinkst, dann bringe ich dich um. Naja, das war seine ruppige Art, um sich doch noch um diesen alten Mann zu kümmern. Der Mönch fürchtete den Tod nicht, aber er kannte das höchste Gebot der Liebe und er wusste, dass er immer zuerst dieses zu erfüllen hatte, bevor er sich auf seine eigenen Prinzipien berief. Und um das Vertrauen dieses Räubers zu gewinnen, nahm er den Becher doch entgegen und er trank. Als der Anführer der Banditen dies sah, da wurde er im Gewissen getroffen und er rief aus, »Vergib mir, Vater, ich habe dich unglücklich gemacht.« Aber der alte Mann erwiderte, »Ich glaube, dass Gott dir aufgrund dieses einen Bechers Barmherzigkeit erweisen wird, jetzt und in der kommenden Welt.« Zutiefst bewegt, rief der Räuber aus, »Wisse im Vertrauen auf Gott, dass ich von nun an niemanden mehr schaden werde.« Und so führte dieser alte Mönch eine ganze Bande zur Bekehrung, weil er um seines Herrn willen, seinen eigenen Willen, aufgegeben hatte. Und das, diese Geschichte, das ist ein Bild für Barmherzigkeit, was Barmherzigkeit im Alltag bedeuten kann. Und damit kommen wir zur fünften Seligpreisung unseres Herrn, die fünfte Seligpreisung, der Philipp hat sie ja vorgelesen, die Seligpreisung und die fünfte in Matthäus 5, Vers 7, sie sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, in diesem Beispiel, in dieser Geschichte, da zeigte in unvollkommener Weise ein Bandit Barmherzigkeit und er fand tatsächlich Erbarmen. Dieser Mönch, der seinen Herrn kannte, er erwiderte das menschliche Mitleid mit Selbstverleugnung und wurde so zu einem Werkzeug der göttlichen Barmherzigkeit. Gottes Licht konnte strahlen, ja, es konnte sogar überfließen, weil das, was böse hätte enden können, hätte ja auch ins Auge gehen können, weil das, was böse hätte enden können, durch das Gute überwunden wurde. Und wir wissen, es läuft nicht immer so im Alltag, aber Gott kann es schenken. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Seit es Sünde gibt, kann man sagen, lebt der Mensch in Unruhe und Angst. Dies zeigt sich mal mehr, mal weniger deutlich, je nach Verfassung der Gesellschaft. Und es scheint, dass es in unseren Tagen wieder deutlicher wird. Das Böse, es bricht immer wieder durch, selbst im größten Wohlstand und Fortschritt. Das Unkraut des Teufels, es lässt sich nicht entfernen, wie sehr sich der Mensch auch bemüht. Und was passiert, wenn wieder auf das Böse reagiert wird? Die Menschen schreien nach Gerechtigkeit. Oder, wie diese Tage so oft passiert, Sie demonstrieren dafür. Im Namen der Gerechtigkeit werden sogar die Existenzen anderer zerstört. Oder es werden sogar diejenigen angegriffen, die eigentlich helfen könnten und wollten. Die zutiefst traurige Ironie, die wir in der Welt immer wieder beobachten, ist, je lauter der Mensch nach Gerechtigkeit ruft und je aggressiver er sich dafür einsetzt, welche Spirale dreht sich dann immer mehr? Die der Ungerechtigkeit. Obwohl wir es ja anders meinen oft. Wo war das? Vor ein paar, einigen Wochen, da sprach ich ja über die vierte Seligpreisung, also die Seligpreisung vor der jetzigen. Da ging es ja um das Sehnen, das Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Und in dieser Botschaft habe ich eigentlich verhältnismäßig wenig über Gerechtigkeit im Alltag, in der Praxis gesprochen, wie wir jetzt gerecht sein könnten, sondern es eher darauf angewandt, dass dieses Sehnen, dieses Schreien auf wen hinweist? Auf die Gerechtigkeit in Person, Jesus, auf Gott selbst. Und heute in gewisser Weise, bei der fünften Seligpreisung, also bei der nächsten, kommen wir zur Antwort, warum ich jetzt weniger über Gerechtigkeit in unserem eigenen Leben, wie wir denn leben sollen, gesprochen haben. Ja, was meine ich damit? Ich habe jetzt ein bisschen einen Bogen gemacht. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn wieder schließen kann, den Bogen. Schauen wir wieder in unsere Gesellschaft hinein. Wenn sich Menschen erheben und nach mehr Gerechtigkeit verlangen, entstehen ja in der Öffentlichkeit schnell zwei Fronten. Ein Kulturkampf bricht aus zwischen denen, die sich benachteiligt fühlen und denen, die die Schreihälse für Unruhestifter halten. In unserer Welt, in der westlichen, äußert sich das ja tatsächlich oft in links gegen rechts, progressiv gegen konservativ. Und jetzt ist das Problem, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, wenn ich jetzt all die Seiten und Ihre Argumente lese und alles im Detail prüfe, habe ich keine Ahnung, wer recht hat. Jeder kann bei der anderen Seite Ungerechtigkeit nachweisen und jeder kann gute Argumente vorbringen. Es ist oft so, wie Sprüche 18, Vers 17 sagt: Wer sich in einem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Und was dann? Dann kommt der andere und forscht ihn aus. Und dann? Diese Schwierigkeit sehen wir auch im Familienleben. Und frage ich alle Eltern, ob sie das bezeugen können. Wenn sich zwei Kinder streiten und man steht nicht zufällig daneben, ist es ja dann oft am Ende nicht möglich herauszufinden, wer wirklich Schuld hat, wer wirklich angefangen hat und was jetzt wirklich eine vollkommen gerechte Reaktion in dieser Situation wäre. Also meine Kinder sind noch ganz klein und schon ich bin überfordert manchmal, wenn sie beide schreien, wer ist jetzt schuld? Ein kluger Pastor sagte einmal, und das fand ich eine sehr treffende Beobachtung, und er sagte das eben im Hinblick auf die Unruhen in unserer Gesellschaft, dass es für uns Menschen sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich ist, wahre und echte Gerechtigkeit auszuüben. Wir kennen nie alle Hintergründe. Wir sind eben nicht allwissend. Wir können auch nicht in die Herzen der anderen hineinschauen. Es ist ja sogar so, dass wir sogar unsere eigenen Beweggründe schnell missverstehen und wir sind ziemlich talentiert darin, uns selbst zu belügen. Wir können aufgrund unserer Begrenztheit nie allen und allem gerecht werden, egal wie wir uns bemühen. Wir sind ja nie perfekt. Aber, und jetzt komme ich zum Thema, aber es gibt ein Prinzip, das wir immer und jederzeit beherzigen können. Und bei diesem einen Prinzip stehen wir immer auf der sicheren Seite, geistlich gesehen. Na, welches Prinzip ist das? Es ist das Prinzip der Barmherzigkeit. Ja, wir können oft, vielleicht sogar immer nicht genau sagen, was in welcher Situation jetzt vollkommen gerecht wäre. Aber wir können allezeit barmherzig sein mit unseren Nächsten. Dafür braucht man kein Wissen, dafür braucht man keine Intelligenz, man braucht nicht mal Kraft. Barmherzig können wir immer sein. Ja, und wenn wir jetzt wieder in die Welt hinausschauen, vielleicht sogar in unserem eigenen Leben, oft ist ja genau das, was in all diesen Streitereien und Diskussionen fehlt. Barmherzigkeit. Jeder will gerne Recht haben, ich weiß es. Ich rede nicht als einer von oben herab, der es erreicht hat, sondern als einer, der sich an die Brust schlagen will. Jeder will gerne Recht haben, wenn er etwas sagt. Aber als Christen sind wir nicht dazu aufgerufen, unsere Feinde in Anführungszeichen zu besiegen, sondern zu lieben. Und das tun wir nicht, indem wir ihnen unter die Nase reiben, wo sie immer falsch liegen, sondern indem wir ihnen unsere Barmherzigkeit erweisen. Und das ist eben etwas, und das ist der springende Punkt, das ist etwas, was wir alle tun können, Barmherzigkeit üben. Und dann wird sich in unserem Leben und in aller Ewigkeit der Grundsatz erfüllen, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. John Wesley, ich habe das Zitat mal beim Norbert in eine E-Mail aufgegriffen, John Wesley, der war ja durchaus ein streitbarer Kämpfer fürs Evangelium, wenn man so seine Biografie liest, war auch nicht immer alles ohne, was er getan hat. Aber interessanterweise sagte er, ich habe oft bereut, zu streng geurteilt zu haben, aber nur selten zu barmherzig gewesen zu sein. Wir können gar nicht barmherzig genug sein. Ganz ehrlich, der Gedanke an Barmherzigkeit anderen gegenüber fällt uns gelegentlich, vielleicht sogar oft, schwer. Vor allem, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Schnell sind wir dabei und sagen, ich habe es schon häufiger gehört, ja, aber Gott ist doch gerecht und heilig. Das ist er. Aber wo hat Gott seine heilige Gerechtigkeit laut Paulus offenbart? Wisst ihr, in welchem Zusammenhang Paulus in Römer 4 schreibt, dass Gottes Gerechtigkeit offenbar wurde? Das Kreuz. Im Zusammenhang mit dem Evangelium, als Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da hat Christus oder hat Gott seine Gerechtigkeit offenbart. Provozierend sind die Worte eines alten Predigers. Hören Sie gut zu. Sie sind provozierend, aber ich hoffe, ich kann deutlich machen, was damit gemeint ist. Er sagt, nenne Gott nicht gerecht, denn seine Gerechtigkeit zeigt sich nicht in den Dingen, die dich betreffen. Was meint er damit? Dass Gott ungerecht wäre wirklich? Nein, das sicher nicht. Aber er meint damit, dass Gott an uns nach welchem Prinzip handelt? Nach dem unausforschlichen Reichtum seiner überfließenden Barmherzigkeit handelt er an uns und nicht nach dem heiligen Gesetz des gerechten Gerichtes. Sonst wären wir alle nicht hier. Weiter dieser Prediger. Das sind Fragen, die ihr stellt und überlegt euch das mal für euer eigenes Leben. Wie kann ein Mensch Gott gerecht nennen? Natürlich ist Gott gerecht, aber jetzt in Bezug auf, wir haben so gern, wenn andere gestraft werden. Wenn er vom verlorenen Sohn liest, der sein Vermögen mit einem ungezügelten Leben verprasste und dem der Vater allein wegen dessen Schuldgefühle, was, entgegenrannte, ihn um den Hals fiel und ihm die Autorität über seinen ganzen Reichtum gab. Ist es nicht interessant, dass der Herr Jesus ausgerechnet dieses Gleichnis erzählte, um den Leuten zu sagen, wer Gott ist? Oder wo ist denn Gottes Gerechtigkeit, dass Christus für uns starb, wann? Als wir noch Sünder waren. Wessen Verstand ist weise und fabelhaft genug, um in würdiger Weise die Großzügigkeit unseres Schöpfers zu bewundern? Er vergilt den Sündern, also uns, anstelle einer gerechten Belohnung oder gerechten Vergeltung Strafe. Womit? Was kriegen wir statt Strafe? Den Lohn der Auferstehung. Und anstelle der Leiber, mit denen wir sein Gesetz zertrampelt haben, was gibt er uns anstelle dessen? Er wird uns einkleiden in vollkommene Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Die Gnade, die uns auferwecken wird, nachdem wir gesündigt haben, ist sogar größer als die Gnade, die uns ins Leben oder ins Dasein gebracht hat, als wir noch gar nicht existierten. Das ist unser Gott. Er ist barmherzig uns gegenüber. Und wir sind nun aufgerufen, diesen Gott worin nachzuahmen? In seiner Barmherzigkeit. Paulus sagt sogar in Kolosser 3, Vers 12, steht in Kolosser 3, Vers 12, er sagt sogar, dass wir uns als Auserwählte Gottes, als seine Heiligen und Geliebten mit was einkleiden sollen. Was nennt er als erstes? Ja, die Frage beantwortet sich selbst, wenn ich das zu diesem Thema zitiere. Herzliche Barmherzigkeit oder inniges Erbarmen, darin sollen wir uns einhüllen, einkleiden. Also Barmherzigkeit soll nicht nur ein kleiner Teil von uns sein, es soll uns ganz bedecken. Es soll an uns so sichtbar sein wie unsere Kleider. Barmherzigkeit. Oft, so fürchte ich, wollen wir zwar sein wie Christus, allerdings wann, als er mit der Geisel den Tempel reinigte. Diese Geschichte gefällt uns. Die zitieren wir dann schnell, aber was wird viel häufiger in den Evangelien erwähnt? Also erstens, wir sind sowieso nicht Gott, wir sind nicht Jesus. Aber wir vergessen all die anderen Berichten in den Evangelien, in denen Jesus Erbarmen hatte mit wem? Mit den Vollkommenen? Mit den Huren? Geldeintreibern? Ehebrecherinnen? Sündern? Und dem einfachen Volk? Seine übliche Reaktion auf die Menschen um ihn herum war, wie er seinen Jüngern zum Beispiel in Matthäus 15, Vers 32 sagte. Matthäus 15, Vers 32, da war seine Reaktion auf die Menschenmenge, die ihn auch teilweise bedrängten. Was war seine Reaktion? Ich will endlich mal meine Ruhe haben. Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Was empfinden wir, wenn wir unsere Nächsten sehen? Wenn wir andere sehen? Gerade solche, die nicht so sind wie wir. Oder auch solche, die wir für ungerecht halten. Wenn der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 1 bis 2 auffordert, Nachahmer Gottes zu sein, dann meint er damit nicht, werdet heilige und gerechte Richter wie Gott und zeigt der Gesellschaft, wo der Hammer hängt. Vergebt mir aber, wenn ich Twitter lese und manche Pastoren, sie sind nicht in der Zionshalle, dann denke ich, wenn das ein Weltmensch liest, woran, das heißt, man erkennt euch an eure Liebe, sagt Jesus, denke ich, oh, man erkennt uns eher an unseren Zorn. Nein, was sagt Paulus in Epheser 5, Vers 1 bis 2? Werdet Nachahmer Gottes und tut was? Wandelt in der Liebe oder führt euer Leben in Liebe. Das ist für mich auch eine Herausforderung. Wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Das ist, worin wir unseren Gott nachahmen sollen. Und unser Leben in Liebe zeigt sich eben worin? In praktizierter Barmherzigkeit. Interessanterweise sind die Begriffe Liebe und Barmherzigkeit in der Heiligen Schrift fast austauschbar. Das Neue Testament zitiert Hosea 6, Vers 6 an einer Stelle. Hosea spricht von Liebe, das Neue Testament spricht von Barmherzigkeit. Denn im Erbarmen zeigt sich Liebe. Liebe ist ja nicht abstrakt. Der Herr ist was, sagt Jakobus? Der Herr ist voll, also er ist gefüllt, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus 5, Vers 11. Und Paulus sagt, diese Gesinnung sei unter euch. Bedenken wir doch noch einmal, wie barmherzig Gott uns gegenüber ist. Psalm 103, Vers 4 sagt, dass Gott die Seinen krönt, also er krönt sie mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wieder möchte ich diesen Pastor frei zitieren, der einmal ganz sanft diejenigen, die er kannte, zurechtwies, die gerne den göttlichen Zorn sehen über die Menschen, die sie für unwürdig halten. Der Pastor sagte ihnen sinngemäß, ja, Gott ist vollkommen heilig. So heilig, wir können gar nicht in seiner Gegenwart bestehen. Und er kann Sünde nicht ansehen. Aber wo hat er denn seinen heiligen Zorn dir gegenüber erwiesen? Ist er dir nicht in Barmherzigkeit begegnet, als er dich erlöste? Ist es nicht sein Erbarmen, das dich hält? Wie ist denn unser hochheiliger Gott wirklich in der Praxis, in unserem eigenen Leben? Gegenüber den Sündern. Zu oft wird Gott als die Karikatur eines griesgrämigen alten Mannes dargestellt, der sich ständig über die Menschen aufregt und auf jede klitzekleine Kleinigkeit mit einem Wutausbruch reagiert. Es ist so die Karikatur, die herumgeistert. Denkt er wirklich so über uns elende Sünder, dass er ständig beleidigt ist, egal was wir tun? Verachtet er uns wirklich und hasst er uns wirklich aufgrund unserer Schwachheiten und unseres Versagens? Das Neue Testament, ja eigentlich die ganze Heilige Schrift, spricht da eine andere Sprache. Nein, er hat, das sagt er immer wieder, Erbarmen mit uns. Er betrachtet, sagte mal jemand, er betrachtet auch nur den Ansatz unserer Zuneigung, ihm gegenüber so, als sei es unser ganzes Wesen. Können wir das nicht bestätigen aus unserem Alltag? Wenn wir Gott anflehen wegen irgendetwas, wir sind schwach und unsere Motivationen sind auch unvollkommen. Wir verstehen manchmal selber nicht, was wir meinen. Und Gott ist trotzdem gnädig, trotzdem geduldig. Er kommt uns trotzdem entgegen. ein persönliches Zeugnis, also ich werde es ganz schwammig halten. Man kommt ja immer weiter im Glauben und du siehst dann Dinge in deinem Leben von früher, wo du denkst, meine Güte, diese Filme konnte ich angucken, diese Sachen konnte ich gut finden, das habe ich getan, war ich nicht mehr ganz dicht, ich war ja gläubig zu dem Zeitpunkt. Und doch, auch damals war Gott schon barmherzig, auch damals hat er schon Gebete erhört, auch damals hat er schon geführt. Er wartet nicht darauf, bis wir perfekt sind. Er ist alle Zeit barmherzig. Paulus nennt ihn nicht den Vater des Zorns, sondern wie den Vater der Barmherzigkeit. Mit Jesus, so schreibt er, ist was erschienen? Die Güte und Menschenfreundlichkeit oder Menschenliebe, sagen andere Übersetzungen, Gottes. Psalm 145, Vers 9 sagt, können wir auswendig lernen, vor allem für unseren Umgang mit unseren Nächsten, auch die, die wir weniger vielleicht mögen. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Der Herr ist gütig gegen alle, oder wie Jesus sagt in der Bergpredigt, er lässt es regnen und die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Und deshalb, sagt Jesus, sollen wir unsere Feinde lieben. Der Herr ist gütig gegen alle. Und unser Herr ist, sagt die Bibel, ein Gott, der sich nicht verändert. Wenn er zur Zeit der Psalmen gütig gegen alle war, wenn er gütig gegen alle ist am Kreuz, dann ist er auch jetzt gütig gegen alle. Das ist auch unsere eigene Hoffnung. So gütig ist unser Gott, rief mal jemand aus. So gütig, dass er sich danach sehnt, dich an seiner Pforte zu begrüßen. Und er freut sich über dich, wenn du dich bekehrst oder umkehrst, Buße tust. Mit Freuden nimmt er dich immer wieder auf. Deine große Schuld kommt nicht einmal dem kleinsten Tropfen seiner Barmherzigkeit gleich. Das Meer deiner Sünden, das ganze riesengroße Meer aller deiner Sünden, vermag nicht den leisesten Hauch seiner Erbarmungen zu überwinden. Ja, selbst die Ungerechtigkeit der ganzen Welt überwältigt nicht das Meer seiner Gnade. Ich weiß, es gibt viele Spekulationen über die Offenbarung, aber lest es mal in dem Hinblick, wer gewinnen wird. Der Teufel tobt. Es scheint, als hätte er jetzt endlich die ganze Welt zu sich bekehrt, in Anführungszeichen. Doch wer steht am Ende als der Letzte auf der Erde? Christus und mit ihm alle seine Erlösten. Nichts kann das Erbarmen unseres Gottes überwältigen, auch der Teufel nicht. Und Barmherzigkeit ist eben deshalb für uns Geliebte. Barmherzigkeit ist deshalb nicht etwas, das wir uns überlegen könnten, falls wir zum Schluss kommen, dass unser Nächster dessen eventuell würdig ist. Sondern Barmherzigkeit ist etwas, das unser ganzes Leben bestimmen und erfüllen sollte. Jesus fordert uns ohne Umschweife auf in Lukas 6, Vers 36. Das Schöne an unserem Herrn Jesus ist, wenn er etwas sagt, wenn er uns direkt anspricht, gibt es kein Deuteln mehr. Es ist immer ziemlich klar, wenn er uns direkt anspricht, was er meint. Und hier sagt er, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist sehr wichtig und darum verbleibe ich so lange, oder verhältnismäßig lange, bei unserem Gott als barmherzigem Gott. Wenn wir als wahre Kinder Gottes unseren Vater im Himmel nacheifern wollen, so unterstreicht sein Wort immer wieder, sind wir nicht aufgerufen, seine heilige Allmacht, seine heilige Allwissenheit, seine heilige Souveränität oder eben seinen heiligen Zorn nachzuahmen, was wir sowieso nicht können, sondern seine heilige Barmherzigkeit. Und das können und sollen wir durch den Heiligen Geist der Liebe der in uns ist, tun. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gut, in unseren Tagen ist es ja so, bei allem, was gesagt wird, was springt dabei für mich heraus? Ist ja immer die Reaktion. Was habe ich davon? Gelebte Barmherzigkeit ist tatsächlich auch heilsam für unsere eigene Seele. Jesus spricht immer als der gute Arzt zu uns, auch wenn es manchmal wehtut. Überspitzt gesagt, sagte einmal jemand, nichts bringt das Herz so nahe zu Gott wie Barmherzigkeit. Ja, dann könnte man sagen, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Aber machen wir uns einmal noch einmal, dann gehe ich weiter. Aber machen wir uns noch einmal bewusst, wie Gott sich selber charakterisiert. Also nicht, was andere über Gott sagen, sondern wie er sich selber charakterisiert. Zum Beispiel, als er Mose die Tafeln des Bundes gab, in 2. Mose 34, Vers 6. Also er ging an Mose vorüber und was rief Gott über sich selbst aus? Der Herr, der starke Gott. Und dann sagt er, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Damit fängt er seine Selbstvorstellung an. Der große, starke Gott, der was ist? Barmherzig. Barmherzigkeit, also ausgeübte Barmherzigkeit, verbindet uns also mit dem, der allein seinem Wesen nach barmherzig ist. Das heißt, wenn du, ich, sie, die himmlische Seligkeit im Leben schmecken will, in diesem Leben kosten und sehen, wie gut unser Herr ist, da kommen wir nicht darum herum, anderen Menschen unsere Barmherzigkeit auch zu zeigen. Denn wenn wir unsere Herzen verschließen, verschließen wir damit automatisch den Himmel über uns. Denn so offen der Himmel für alle Menschen steht, die Buße tun, so offen sollten auch unsere Herzen stehen. Sobald wir behaupten, durch den Glauben mit Christus verbunden zu sein, kann sich dies nur darin zeigen, dass wir mit Christus unsere Arme für unsere Nächsten öffnen. Ein Verkündiger aus alter Zeit, und ich zitiere es, obwohl es hart ist, der nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, du hast dich nicht erbarmt, du wirst auch kein Erbarmen finden. Du hast dein Haus nicht geöffnet, du wirst im Himmel keinen Einlass finden. Du hast kein Brot gegeben, du wirst auch das ewige Leben nicht erlangen. Da könnten wir uns fragen, warum so krass? Ist das nicht unbarmherzig? Nein, und das ist eben auch etwas, was wir ansprechen müssen, unbedingt. Nämlich eine Realität, die wir nicht verschweigen sollen, um das Heil unserer Seelen willen. Können wir das nicht unter den Teppich kehren oder kann ich es nicht unter den Teppich kehren? Es ist so, jetzt kommt's. Es kommt die ganze Zeit, aber die Erklärung. Weil Erbarmen das Wesen des Gottes der Liebe ist, beweisen wir leider, wenn wir von Hartherzigkeit und Unbarmherzigkeit regiert werden, dass dieser Gott gar nicht in uns wohnt. Wenn wir singen, Gott ist Liebe und wir hassen unseren Nächsten, das passt einfach nicht zusammen, dann wohnt er nicht in uns. Das meint dieser Prediger. Der Herr erweist sehr schnell und sehr gerne Erbarmen, immer, immer und immer wieder. Aber wenn wir gleich den Pharisäern und Schriftgelehrten unserem Nächsten sämtliche Barmherzigkeit verweigern, dann sind wir es, die Gott aus ihrem Leben verbannen und das Verderben anstelle des Himmels wählen. Hartherzigkeit ist tot. Wie ein kalter Stein tot ist, so ist ein hartherziger tot. Barmherzigkeit ist Leben, wie eine Blume, die aufblüht. Hier geht es nicht darum, dass uns jede Unaufmerksamkeit oder jedes Versagen sofort verdammt. Wir können auch gar nicht jeder einzelnen Seele, der wir begegnen, helfen. Und wir haben auch manchmal einen schlechten Tag. Oder auch öfters. Wir bleiben schwach und begrenzt. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, was unsere Herzen regiert und bestimmt. Hass oder Liebe? Finsternis oder Licht? Oder wie Johannes schreibt, der ist ja auch so einer, der gar kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ich kann lange sagen, dass ich Gott liebe, aber wenn diese Liebe nicht weiter fließt, dann ist es eben nur Gerede. Wer das Erbarmen grundsätzlich mit Füßen tritt, ist wie jener Knecht im Gleichnis unseres Herrn. Ich denke, Sie kennen dieses Gleichnis, dass dieser Knecht, der bekam vom König eine Riesenschuld erlassen. Jemand hat mal gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, umgerechnet jetzt in Franken wären das Millionen, Abermillionen von Franken. Doch seinem Mitknecht wollte er eine klitzekleine Schuld im Vergleich nicht erlassen. Und einem solchen Menschen wird der Herr eben sagen müssen, Matthäus 18, Vers 32, fortfolgende. Matthäus 18, Vers 32. Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich batest, solltest denn nicht auch du dich über deinem Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn, dann kommt der Zorn, interessanterweise. Voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ja, und können wir jemals bezahlen, was wir Gott schuldig sind? Nein, aber Gott ist doch großzügig, und so großzügig dürfen wir auch sein. Jemand hatte Barmherzigkeit einmal so definiert, im Gegensatz zu Hartherzigkeit. Wie ist der Hartherzige? Wenn jemand mit einer Bitte oder mit Not zu ihm kommt, wird sein Herz nicht erweicht. Es ist ihm egal. Er kann an die Leidenden vorbeigehen und es kratzt ihn nicht. Sie sind so lang wie breit. Was ist der Barmherzige dagegen? Das ist jemand, der eine Traurigkeit in sich trägt, freiwillig über fremde Leiden. Das ist Barmherzigkeit. Freiwillige Traurigkeit über fremde Leiden, oder? Wie es Paulus nennt, weinen mit den Weinenden. Das heißt, wer barmherzig ist, verschließt weder seine Augen noch sein Herz, wenn er Armut, Elend und Ungerechtigkeit um sich herum sieht, sondern er gibt, und das ist wichtig, soweit es in seiner Macht steht, Güte weiter. Wir können natürlich nur das geben, was wir haben. Wir müssen nicht zu Robin Hood werden und jetzt andere bestehlen, um wieder andere zu beschenken. Aber soweit es in unserer Macht steht oder so viel an uns liegt, sagt Paulus, erweisen wir Güte. Ein Barmherziger ist jemand, der was hat? Mitleid. Und wenn er nur beten kann, das ist eben nicht nur. Beten ist sehr, sehr viel wert. Fürbitte ist viel, viel wichtiger, als wir meinen. Der Barmherzige erhilft seinem Nächsten, er steht für seinen Nächsten ein, auch wenn dieser es gar nicht verdient hat. Wie der barmherzige Samariter geht er eben nicht vorbei. Wenn einer seiner geringsten Brüder blutig geschlagen auf der Straße liegt. Wer ist vorbeigegangen im Gleichnis des barmherzigen Samariters? Der Priester und der Levit. Also das Gesetz ist vorbeimarschiert. Aber das Erbarmen bleibt stehen. Wer barmherzig ist, will Schmerzen lindern, nicht vermehren. Die Barmherzigkeit ist es, die die Narben der Sünde entfernt. Und hier kommen wir wieder zu wahrer und echter Gerechtigkeit. Wie ein zutiefst gläubiger Mann einmal sagte, die wahre Gerechtigkeit hat gegenüber dem Sünder nicht Unwillen, sondern Mitleid. Du willst mehr Gerechtigkeit in der dunklen Welt um dich herum sehen. Oder in deinem eigenen Leben, deiner eigenen Familie, deinem eigenen Arbeitsplatz, deinem eigenen Umfeld. Eigentlich sagt dir die Bibel, wie das möglich ist, dass du mehr Gerechtigkeit siehst. Habe und übe Mitleid mit den Sündern, die um dich herum sind. So wie Gott Mitleid mit dir hat. Ich sage es mir selbst, wenn wir wissen wollen, wie weit wir geistlich sind, müssen wir uns nicht etwa fragen, ob wir alle Feinheiten der biblischen Theologie erklären können. Ist sich eh niemand einig. Aber inwieweit unsere Herzen von Erbarmen und Mitleid unseren Nächsten gegenüber bestimmt sind. Denn die falsche Gerechtigkeit hat kein Mitleid, sondern nur Unwillen. Unwille, das Zornige, das Bittere, das ist keine Frucht Gottes. Das ist vom Teufel. Barmherzigkeit ist von Gott. Wahre Gerechtigkeit und wahre Heiligkeit finden wir nicht dort, wo am lautesten geschrien und am besten argumentiert wird, sondern wo am meisten Barmherzigkeit geübt wird. Barmherzigkeit ist sichtbar gemachte Güte. Barmherzigkeit ist die Schönheit des Himmels in der Praxis. Barmherzigkeit ist die Bestätigung des höchsten Gebots in Wahrheit, Gott von ganzem Herzen zu lieben, und seinen Nächsten wie einen selbst. Denn wo Liebe ist, also wo Güte und Erbarmen ist, da wohnt unser Gott. Deutlich befiehlt er in Matthäus 9, ich, Vers 13, ich will Barmherzigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 13, wir sollen jetzt gehen und lernen, was das bedeutet. Wer in der Liebe bleibt, erklärt Herr Johannes, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber oft habe ich so dieses Ringen, auch im Gebet: Gott, was willst du von mir, was soll ich tun, wie geht es weiter, was ist dein Wille? Nun, ich sage es mir, ich sage es euch, du möchtest Gottes Willen in deinem Leben erkennen, hier hast du die Antwort: Ich will Barmherzigkeit. Gib also Gott, was er will, wenn du willst, dass er dir gibt, was du willst. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus sagt uns in einem Gleichnis, das sehr schwer verstehbar ist. In Lukas 16, da sagt er eigentlich, jetzt in einfachen Worten gesagt, sagt er, dass wir unser irdisches Vermögen, den ungerechten Mammon, dass wir es in ewige Hütten investieren sollen, damit wir dort dann aufgenommen werden. Und im Grunde genommen spricht Herr Jesus von dem geistlichen Prinzip jener Barmherzigkeit, die wir eben im Alltag unseren Nächsten erweisen. Was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist eigentlich das Prinzip, das hinter diesem Gleichnis steht. Wenn unser Lauf hier auf Erden vollendet ist, werden wir ja vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, sagt Paulus, damit jeder das empfängt, was er in diesem Leib, also im irdischen Leben, getan hat. Es sei gut oder böse. Und dann, und das ist es, was der Herr Jesus meint, dann werden wir eben in den Bewohnern der ewigen Hütten, denen wir Barmherzigkeit erwiesen haben, sozusagen Fürsprecher vor Gott haben. Oder wie Paulus es nennt, über die Thessalonicher, er nennt sie seine Krone, weil er sich um sie bemüht hat. Die Leute, denen wir Barmherzigkeit erwiesen haben, sind dann unsere Krone vor dem Richterstuhl. Jetzt wohl ganz menschlich gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie es im Himmel ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit nur schweigen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Aber ganz menschlich gesagt, es gibt einige Glaubensgeschwister, bei denen ich mich im Himmel beeilen würde, ein gutes Wort für sie einzulegen, weil sie mir hier auf Erden ihre Barmherzigkeit erwiesen haben und erweisen. Und so gesehen bin ich ihre Krone. Und das kann ja jeder sagen. Und ihre guten Werke oder ihre guten Taten folgen ihnen nach. Es geht hier also um Belohnung. Ein Prediger sagte daher: Schenke statt aller anderen Gaben Gott die Barmherzigkeit. Was dir auch einfallen kann, schenke Gott die Barmherzigkeit, denn das lohnt sich. Denn darüber freut er sich mehr als über alle anderen Geschenke zusammen. Lass dich durch nichts zu einer Handlung hinreißen, die deiner Stellung, also in Christus, unwürdig ist. Nichts darf dich veranlassen, auf Barmherzigkeit und Milde zu verzichten. Keine Zeitverhältnisse, ach, die Tage sind so böse, keine Herrscher, keine Furcht, nicht die Hoffnung auf höhere Ämter, weder die Selbstliebe noch das Selbstwertgefühl. Erwirb dir das himmlische Wohlwollen für die Zeit des Unheils. Schenke Gott deine Barmherzigkeit. Noch niemand hat es bereut, Gott etwas geopfert zu haben. Und das ist wahr. Er kann, er wird und er will reichlich vergelten. Und in diesem Zusammenhang ist ja eben auch die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen sehr wichtig. Was meine ich damit? Paulus schreibt ja in Galater 6, Vers 10, dass solange wir Zeit und Möglichkeit haben, sollen wir allen Menschen Gutes tun. Und dann sagt er vor allem wen? Den Hausgenossen des Glaubens, also deine geistlichen Familienangehörigen. Warum? Ja, was sind wir? Wir sind Glieder voneinander. Wir gehören alle zum selben Leib. In uns allen wohnt derselbe Gott, sofern wir an Jesus glauben, ihn lieben und auf ihn hoffen. Wir gehören alle demselben Haupt an. Wie Paulus es so plastisch sagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendein Körperteil kann zum anderen nicht sagen, ich brauche dich nicht. Nicht einmal das Haupt, sagt Paulus, sagt es. Und dieses Haupt wird dann eben zu uns sprechen, wenn wir vor seinem Thron in der Herrlichkeit stehen und Barmherzigkeit geübt haben. Und diese Stelle wollen wir gemeinsam lesen. Matthäus 25, sehr bekannt. Matthäus 25, Vers 34 bis 40. Wir wollen diese Verse doch lesen im Hinblick auf die Glückseligkeit der Barmherzigen. Matthäus 25, ab Vers 34. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr wen getan? Das habt ihr mir getan. Das bedeutet, wie einmal jemand so plastisch sagte, wer für den Hungrigen sein Brot bricht, gibt sich selber das Himmelreich. Ist eigentlich ein sehr guter Tausch, menschlich gesprochen. Muss nur ein bisschen barmherzig sein und Gott gibt dir viel mehr. Ein schönes Bild für dieses geistliche Prinzip der Barmherzigkeit finden wir im Leben vieler Leute. Einige kenne ich persönlich, aber ich nehme mal einen, der auf jeden Fall schon lange beim Herrn ist, damit wir auch niemanden auf die Füße treten. Der ist auch recht bekannt, Martin von Tours. Der lebt im 4. Jahrhundert, ist also auch schon ein Weilchen her. Und er hat viele Heiden, damals waren wir noch Heiden, aus Europa meine ich, er hat viele Heiden durch sein hingegebenes Leben zum Herrn, zu Christus geführt. Und er hat sich als Soldat bekehrt. Er war Soldat im römischen Heer. Und als er sich bekehrt hatte, konnte er natürlich nicht sofort aus der Armee austreten. Er musste erst mal seinen Dienst fertig leisten. Und danach trat er dann in den Vollzeitdienst des Herrn, wie wir das heute nennen würden. Und da war es an einem eiskalten Tag, da sah er einen armen Mann am Straßenrand. Vielleicht ein Bettler, ich weiß nicht. Und der litt unter der Kälte. Nun, dieser junge Soldat, er nahm seinen Soldatenumhang, nahm sein Schwert, schnitt ihn in der Mitte in zwei und gab die eine Hälfte dem armen Mann, damit auch er es warm bekommt. In der Nacht träumte der Martin. Ich lasse mal offen, ob das wirklich eine Vision war oder ob er einfach verarbeitet hatte, was er an dem Tag erlebt hat. Aber das Prinzip dahinter ist eben wahr. In der Nacht träumte er und er sah Christus, wahrscheinlich so, wie er ihn sich vorstellt. Christus lächelte ihn zu und was trug Christus? Die andere Hälfte des Umhangs. Und dieses Prinzip, ihr Lieben, ist eben wahr. Es ist biblisch, wie Christus sagt. Das Erbarmen, das wir hier auf Erden erweisen, es wird sich in der Ewigkeit zeigen. Es wird nicht unbelohnt bleiben, auch wenn kein Mensch sieht, was wir tun oder für wen wir beten, auch wenn wir vielleicht sogar verachtet werden oder missverstanden. Christus sieht es und er lächelt. Psalm 112, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Psalm 112 versichert uns, die Verse 4 bis 9, ich sage es in eigenen Worten, Psalm 112, Verse 4 bis 9 versichert uns, wer gnädig ist und Barmherzigkeit übt, der wird glücklich sein. Also der hat die Erfüllung seines Lebens eigentlich gefunden, in Christus. Er wird niemals ins Wanken geraten und er wird sich nicht fürchten müssen. Er wird ein getrostes Herz haben. Deshalb reißen wir doch den Segen an uns, den uns Gott reichlich über uns ausgießen will, in Christus unseren Herrn. Seien wir verständig und tun wir was im Alltag? Seien wir barmherzig. Unser treuer und gütiger Herr schenke uns allen dazu seine Gnade und sein Erbarmen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wirklich der Vater der Barmherzigkeit bist. Ich danke dir, dass du deinen Sohn hingegeben hast, um uns zu erlösen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast, um dich unser zu erbarmen. Nichts können wir dir bringen und geben, Herr. Deine Gnade ist unbeschreiblich und ich bitte dich, dass du unsere Augen dafür öffnest, für deine Güte, für dein Erbarmen und dass du uns auch immer wieder die Kraft schenkst, in diesem Mitleid, das du uns erweist, auch zu leben und uns Lohn im Himmel zu sammeln, zur Ehre deines Namens, Herr. Hilf, du siehst, wie schwach wir sind, du siehst, wie schwach ich bin, aber erbarme dich, unser Herr, und führe uns sicher ans Ziel. Du hast es versprochen, dass du es auch tun wirst. Gepriesen sei darüber dein wunderbarer Name. Amen.